Herzlich willkommen zu Stadtrat aktuell, dem Brücke Politik Podcast aus Regensburg.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich darf Sie und euch wieder alle sehr herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe unseres Formats Stadtrat aktuell. Ich freue mich, dass heute mit dabei sind der Thomas Thurow und der Florian Rottke, die beiden Kollegen, die diese Woche auch viele Stunden in Ausschüssen des Stadtrates zugebracht haben. Schön, dass ihr da seid, bedanke mich dafür ausdrücklich. Ich will am Anfang nur noch mal etwas kurz klarstellen, weil das ja Wellen geschlagen hat in Sachen Theater. Da haben einige, glaube ich, etwas missverstanden oder missverstehen wollen. In Wahrheit ist es ganz einfach. Unsere Stellungnahme bedeutet, wir wollen Allmacht von Intendanten grundsätzlich beschränken. Da ist etwas übrig geblieben, was mit Kunstfreiheit begründet wird, was heute nicht mehr zeitgemäß ist und was im Zweifelsfall dazu führt, dass wir jetzt in Regensburg viel bewährtes künstlerisches Personal gehen muss, ohne eine Chance bekommen zu haben. Und dagegen wehren wir uns. Das ist also relativ einfach zu verstehen und nur zu sagen, das war schon immer so, deshalb muss es so bleiben, ist nicht nachvollziehbar. Es haben sich ja nun auch die Künstlerinnen und Künstler selber zu Wort gemeldet, was für die ein großer Schritt ist, weil das immer mit Angst verbunden ist für die. Das ist ja logisch, aber auch die haben sich jetzt geäußert. Jetzt könnte der Letzte eigentlich mal verstehen, dass man über solche überholten Strukturen wenigstens mal nachdenken muss. Das geht nirgendwo. Die Oberbürgermeisterin kann auch nicht zu Amtsantritt sagen, jetzt wechseln sie mal 40 Leute aus. Also alles in Maßen und vor dem Hintergrund ist unsere Stellungnahme zu verstehen und wir haben dafür sehr viel positive Rückmeldung aus ganz Deutschland bekommen, weil das inzwischen eine Diskussion ist, die deutschlandweit geführt wird. Insofern war es vernünftig, das anzustoßen und unsere Solidarität gilt natürlich dem künstlerischen Personal. Das, wie sich die Vorsitzende der Theaterfreunde dazu geäußert hat, das fand ich eher bedenklich, aber gut, muss jeder selber wissen. Jeder äußert sich eben so, wie er es für richtig hält.
Aber so dieser Reflex, das haben wir schon immer so gemacht, der ist ja typisch für die Koalition.
Ja, also das ist wirklich, man hätte ja auch sagen können, okay, da haben wir jetzt dieses Mal nicht aufgepasst, aber an das Thema muss man mal ran. Ich habe ja auch selbstkritisch bei dem Thema immer dazu gesagt, wenn ich eine Möglichkeit gehabt hätte in meiner Zeit, dann weiß ich nicht, ob ich dran gedacht hätte, ja oder nein. Ich habe zumindest in meiner Zeit dafür gesorgt, dass die Gehälter für das künstlerische Personal erhöht werden. Und in meine Zeit fiel kein Intendantenwechsel. Ja, man müsste einfach mal offen mit solchen Vorschlägen umgehen. Aber das ist nicht gewollt. Damit komme ich zu der Sensation dieser Woche. Das Toilettenhäusel. Also das Toilettenhäusel bei der Jahninsel hat ja für viel Aufregung gesorgt und wir waren diejenigen, die da immer dagegen waren und zwar sowohl aus Kostengründen, außerdem weil es sinnfrei ist, weil niemand, der auf der Jahninsel ist, in eine Bezahltoilette geht, zu der er erst mal 300 Meter laufen muss. Aber jetzt ist etwas passiert. Thomas, was ist Sensationelles in dieser Woche geschehen?
Sensationell auch deswegen, weil im Planungsausschuss als letzte Wortmeldung der Oberbürgermeisterin eben auf dieses Thema Klohäusel. Also wir sagen ja Klohäusel, die anderen sagen WC oder so.
Goldene Toilette, glaube ich.
Oder so, genau. die Wortmeldung eben oder Information gelaufen ist an den Ausschuss, weil es ja dann am nächsten Tag schon in der Presse stand. Sie hat erklärt, dass sie das Thema, nachdem es eigentlich zu den Beratungen zum Investitionsprogramm behandelt hätte werden sollen, gestern im Finanzausschuss von der Tagesordnung nimmt bzw. das Projekt streicht. Wir waren schon immer dagegen, weil wir gesagt haben, das ist zu teuer, das ist zu luxuriös und wir wollen auch nicht 4.000 Euro Unterhaltskosten im Monat für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte dafür aufbringen. Und es hat aber unsere Anregung darauf zu verzichten nicht gefruchtet. Jetzt ist es so, dass man erklärt, nach neuerer Prüfung werden die Investitionskosten deutlich höher. Man bräuchte zweites, aufgrund der Hochwassersituation, ein zweites Hebewerk da drin. Und zum Schluss, und das ist eigentlich das Erschreckende an der ganzen Geschichte, wurde erklärt, der Standort steht nicht mehr zur Verfügung, weil nämlich das Wasserwirtschaftsamt erklärt hat, sie brauchen den Standort bei der Ertüchtigung des Hochwasserschutzes für das Gebiet für ein Pumpwerk. Also man hat geplant, aber hat den Standort nicht hinterfragt. Für uns ging damit, sagen wir mal, Personalkapazitäten bei der Stadt sind da gebunden worden, als hätte es alles nicht gebraucht. Jetzt ist das Thema Gott sei Dank vom Tisch.
Ja, also die Wahrheit ist natürlich, jetzt werden da irgendwelche Gründe vorgeschoben. Die Wahrheit ist, die haben kapiert, dass das ein völliger Schwachsinnsvorschlag war und dass ihnen das Thema um die Ohren fliegt. Und jetzt kommt eine Argumentation, wenn es nach der gegangen wäre, dann wäre das Klohäusl hätte wahrscheinlich 500.000 gekostet. Also, und es war alles schon fertig geplant, also wie man so daneben liegen kann. Aber geschenkt, auch wieder ein Beispiel dafür, dass man manchmal auf andere hören sollte. Aber egal, also das goldene Klohäuschen ist vom Tisch und vielleicht geht man jetzt dazu über, vernünftige Lösungen mit Toilettenwägen auf der Jahninsel, die man saisonal dort aufstellt, mit einer Bewirtschaftungsmöglichkeit auf der Jahninsel, sodass jemand dort ist, der aufpasst, mit der Abschaffung des dämlichen Betretungsverbotes. Das ist ja jetzt ausgelaufen, aber wird einfach so stillschweigend übergangen. Also es gibt viele vernünftige Vorschläge, die hat es von unserer Seite gegeben, hat es von Seiten der Grünen gegeben und vielleicht strengt man sich jetzt ein bisschen an und denkt ein bisschen nach. Apropos anstrengen, Flo, im Kulturausschuss ging es um ein künstlerisches Projekt, was eigentlich inzwischen institutionellen Charakter hat, nämlich die Donumenta. Du kennst die Donumenta, warst auch mit den Verantwortlichen im Gespräch. Was ist das Besondere an der Donumenta, beziehungsweise an der Arbeit, die der Verein Donumenta e.V. leistet?
Also der Verein Donumenta beschäftigt sich im Bereich Kunst, das ist das Erste. Sie machen viel Kunst im öffentlichen Raum. Das heißt, sie gehen quasi nicht nur in eine Galerie oder in ein Museum rein, sondern versuchen Kunst dorthin zu bringen, wo es die Menschen sehen und im Alltag auch konsumieren können. Ein super Beispiel ist dieses Art Lab. Das ist eine, ja, wechselnde Galeriestätte, eine wechselnde Ausstellungsstätte in dem ehemaligen Unterführungstunnel des Bahnhofs. Der ist seit 2004, glaube ich, stillgelegt und seitdem machen sie darin quasi dieses Art Lab. Entschuldigung, nein, das ist Blödsinn, seitdem ist er stillgelegt, aber Art Lab machen sie jetzt seit ein paar Jahren. Und ein anderes Beispiel ist diese Frauen-Notrufnummer, die hinter der Geigenberger Brücke so eine Mischung aus Informationen, aber eben auch Wachrütteln und Mahnmal sozusagen ist. Und so arbeiten sie eben, wie gesagt, viel im öffentlichen Raum, machen außerdem ein Artist-in-Residence-Programm, also wo ein Austauschprogramm für junge KünstlerInnen, die zum Beispiel mit Tschechien und hier im Wechsel die KünstlerInnen austauschen. Und das ist das Besondere bei Ihnen, dass Sie sich sowohl um junge Leute, um Nachwuchs bemühen, als auch eben um dieses Thema Kunst im öffentlichen Raum.
Ja, eine Organisation an der Spitze, die Regina Hellwig-Schmidt, eine sehr beeindruckende Frau, die im Übrigen mit zu den Ersten gehört hat, die über Jahre hinweg, über das ganze letzte Jahrzehnt hinweg, alle Donau-Anrainerstaaten künstlerisch vorgestellt hat. Und zwar jeweils in den Anrainerstaaten und bei uns. Da sind ganz tolle Kunstprojekte entstanden. So, und jetzt ging es um die Frage, und ich habe versucht, dem gleich politisch den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem ich erklärt habe, das hätte ich eigentlich auch in meiner Zeit regeln können, aber ich habe es nicht geregelt. Also insofern habe ich versucht, gleich das Politische daraus zu nehmen, mir selber die Schuld zu geben, in der Hoffnung, dass man es jetzt lösen kann. Es geht darum, wenn man Einrichtungen hat wie die Donumenta, dann sind die vergleichbar mit institutionellen Einrichtungen wie dem Jazzclub, der Melzerei, dem Arbeitskreis Film, für die wir alle inzwischen eine institutionelle Förderung auf den Weg gebracht haben. Was heißt das? Die müssen nicht jedes Jahr wiederkommen und betteln und hoffen, sie kriegen Geld, je nach Kassenlage der Stadt, sondern sie sind vertraglich für mindestens 5 Jahre abgesichert. Für den Donumenta e.V. sind jetzt vorgesehen, ich meine 23.000 Euro oder sowas. Wir haben vorgeschlagen, das zu erhöhen sofort auf 50.000 und den Kulturreferenten damit zu beauftragen, einen 5-Jahres-Vertrag auszuarbeiten mit dem Donumenta e.V., der denen Planungssicherheit gibt. Im Übrigen auch für einen Generationenwechsel in der Führung und so weiter. Und dann gab es wieder eine Debatte, die war so unsäglich. Also dann hat die Oberbürgermeisterin erklärt, es geht im Augenblick aus finanziellen Gründen nicht, dürften wir die freiwilligen Leistungen nicht erhöhen. Das erzählt sie uns, nachdem gerade die freiwilligen Leistungen in Sonderbudgets für die beiden Bürgermeister erhöht worden sind. Also, eine aberwitzige Argumentation und zum Schluss hat sie dann erklärt, ja, der Kulturreferent soll darüber nachdenken, wie man eine institutionelle Förderung hinkriegt. Also genau das, was wir wollten, hätte man beschließen können, aber der Antrag war halt von der Brücke, also konnte man ihn nicht beschließen, hat ihn abgelehnt und jetzt wird die Graue Koalition nächstes Jahr mit unserem Vorschlag als eigenem Vorschlag kommen, so ist es ja immer und dann schauen wir mal. Und bei einem zweiten Thema hat es auch wieder eine Berichterstattung drüber gegeben, die in meinen Augen wenig differenziert war. Da geht es um das Thema Bayerisches Jazzinstitut. Das Bayerische Jazzinstitut ist in Regensburg angesiedelt. Der eigentliche Wert dieses Jazzinstituts für die Stadt Regensburg war die Ausrichtung des Jazzweekends. Diese Intendanz des Jazzweekends, die immer sehr intransparent war, auch das habe ich im Übrigen in meiner Amtszeit nicht angepackt, kann man mir auch also als Versäumnis vorwerfen. Diese Intendanz des Jazzweekends hat der Kulturreferent dem Bayerischen Jazzinstitut genommen und will es transparenter aufstellen, was wir für sinnvoll halten. Jetzt bleibt die Frage, was macht dieses Institut noch und welchen Mehrwert hat es für Regensburg? Nur zu sagen, wir sind Sitz dieses Instituts, rechtfertigt nicht, dass wir es kommunal unterstützen. Es ist ein bayerisches Institut, soll gefälligst der Freistaat Bayern finanzieren. Und in dem Zusammenhang hat es dann eine längere Debatte gegeben und zum Schluss hat man uns Recht gegeben. Unser Antrag ist beschlossen worden. Der Kulturreferent muss jetzt mit dem Freistaat Bayern verhandeln, dass die Mietkosten, die wir als Stadt noch übernehmen, in Zukunft auch vom Freistaat Bayern übernommen werden müssen. Nur darum ging es, um nicht mehr und nicht weniger. Alles, was da jetzt rein interpretiert wird, ist blanker Unsinn. So, und dann ging es im Finanzausschuss nochmal hoch her. Im Übrigen haben die Sitzungen diese Woche alle sehr lang gedauert. Insbesondere der Flo und der Thomas waren davon betroffen.
11 Stunden.
Gut, also da, ja, und das ist ja nur Sitzungsdauer. Also da ist ja, nicht Vorbereitung, Unterlagen lesen, mit Leuten reden und so weiter. Wir hatten zwei Anträge eingebracht im Finanzausschuss, mit denen wir uns viel Mühe gegeben haben. Ich fange mal mit dem ersten an, da ging es ums Thema Freisitze. Flo, vielleicht magst du noch mal erklären, was unsere Intention war bei diesem Antrag.
Ja, wir haben ja jetzt im Rahmen von den Corona-Maßnahmen Freisitzerweiterungen genehmigt. Und zwar sowohl räumlich als auch zeitlich, dass die Leute also länger im Jahr sozusagen die Freisitze draußen lassen durften und etwas mehr Raum nutzen. Jetzt kommt der Winter und die Gastronomen wollen im Prinzip schon fürs nächste Jahr planen, sowohl was Personal als auch was Möbel angeht. Für manche geht es auch um Verlängerung von Mietverträgen und so. Also kurzum, wir brauchen Planungssicherheit für die Gastronomen. Das ist der eine Punkt. Deswegen wollten wir diese Duldung sozusagen der erweiterten Freisitze verlängern und zumindest bis Ende des nächsten Jahres mal sicher machen. Ein weiterer Hintergrund für uns ist, dass wir finden, dass die Stadt dadurch einen sehr positiven Impuls bekommen hat und dass die Straßen aufleben. Wir haben jetzt von der Dreieinigkeitskirche auch gehört, dass da weniger Müll und weniger Hinterlassenschaften nächtlicher Besucher sind, seit da Freisitze sind. Also kurzum, viele positive Impulse, die die Stadt bekommen hat. Und wir finden, dass sowohl die Altstadtschutzsatzung, also die Frage, wie solche Freisitze zu bestücken sind, als auch die Flächen, wo man die hintun darf, überarbeitet werden sollten. Das war unser Impuls.
Mit dem Ziel, viel von dem, was man jetzt an schönen Flair hat, zu verstetigen auf Dauer. Thomas, was ist dann daraus geworden im Ausschuss?
Ja, so wie das immer ist, wenn wir irgendwas beantragen, sind alle dafür, aber lehnen zum Schluss ab. Wir haben ganz am Anfang erklärt, wir werden unseren Antrag in jedem Fall aufrechterhalten, weil wir nicht sehen, wie denn die angekündigte Verwaltungsvorlage, die für den November vorgelegt werden soll, was denn an Inhalt da drin steht. Und wir haben ja ganz klar formuliert, was wir wollen, nämlich jetzt eine Verlängerung der Ausnahmeregelung auf kleinem Dienstweg und dann eine Überarbeitung, wie das der Flo schon gesagt hat, der Altstadtschutzsatzung und der Sondernutzungssatzung und hätten der Verwaltung dazu ein Jahr Zeit gegeben. Sie haben alle gesagt, ja, es ist gleiche Idee, aber Sie können dem Antrag leider nicht zustimmen, weil Sie müssen jetzt erst einmal warten, was die Verwaltung dazu sagt. Wurde dann abgelehnt, ging uns so wie mit unserem Seilbahnantrag oder mit dem Viktualienmarkt oder mit allen anderen Dingen. Es finden alle toll, was wir so an Ideen haben, aber man kann uns nicht folgen, weil man uns einfach nicht folgt.
Was mich da so ein bisschen aufregt, es war ja jetzt wirklich absehbar, dass es kommt. Also wir haben das verlängert, es läuft bis März 2022, also bis nächstes Jahr. Und jeder weiß, dass irgendwann diese Entscheidung ansteht. Aber es kümmert sich keiner drum. Und das ist einfach hanebüchen. Und man lässt die Leute draußen im Unsicheren. Die fühlen sich irgendwie auf den Arm genommen, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen.
Das stimmt nicht ganz so. Sie kümmern sich schon seit Sommer, aber im Geheimen und sagen es halt nicht. Also so ist die Argumentation. Sie kümmern sich schon viel früher als wir.
Gut, aber so intensiv muss man sich nun auch nicht mit dem Thema beschäftigen. Also so kompliziert sind die Regelungen auch nicht, dass man dann ein halbes Jahr dran arbeiten müsste. Und wenn man merkt, man schafft es nicht, dann kann man ja zumindest mal ein Signal senden und sagen, okay, Wir arbeiten noch ein Jahr dran und im Prinzip genau das, was wir jetzt beantragt haben, nämlich das einfach noch ein bisschen zu verlängern, Schonfrist zu geben und dann mit einer sinnvollen Lösung rauszukommen. Und so wird jetzt irgendwas übers Knie gebrochen oder doch gar nichts gemacht und die Gastronomen wiegen sich in Unsicherheit.
Das ist auch sozusagen parlamentarisch ein einmaliger Vorgang. Das bemerkt nur keiner, weil es in der Berichterstattung nicht vorkommt. Da macht eine Fraktion einen Vorschlag und dann heißt es, nehmt euren Vorschlag zurück, weil wir kommen auch in einem Monat mit einem Vorschlag. Das ist ja eine Absurdität, überhaupt nicht zu überbieten. Also wenn die Koalition jetzt gesagt hat, in derselben Sitzung, wir haben eine andere Idee oder eure Idee ist auch unsere und wir kommen jetzt mit einer eigenen Vorlage, dann kann man über all solche Sachen reden. Aber sozusagen im Vorgriff von Stadträtinnen und Stadträten zu verlangen, eigene Ideen schon mal zu begraben, weil man selber irgendwann mit einer Idee kommt, also die haben sie nicht mehr alle wirklich. Aber das, ja, ist.
Du musst nochmal dazu sagen, in den Koalitionsverhandlungen am Anfang ging es um die Frage, ob wir fliegende, wechselnde Mehrheiten haben sollten. Das heißt, dass die Leute sich in der Sache zusammentun. Und jetzt haben wir es so, dass wir eine sachliche Übereinkunft haben und die Leute trotzdem nicht einig werden. Also das zeigt, wie verbohrt da manche Strukturen noch sind im Stadtrat.
Ja, also da geht es einfach nur darum, alles, was von anderen kommt, ist Mist und was sie selber bringen, ist gut. Aber egal, die Leute merken das schon. Das ist ja, die Leute sind viel klüger, als manche in der Politik glauben. Gab noch ein zweites Thema, mit dem wir uns ein bisschen haben durchsetzen können, nicht befriedigend, aber wenigstens ein bisschen. Flo, du hast das Thema auch bei uns thematisiert, wie Campus und Stadt mehr zusammenwachsen können. Da gibt es verschiedene Bausteine, einen etwas globaleren, mit dem werden wir demnächst mal ums Eck kommen, aber einen kleineren hatten wir jetzt schon in Antragsform aufgegriffen. Vielleicht magst du nochmal erklären, worum es dabei ging.
Also wir haben in einem anderen Kontext festgestellt, dass dass nach wie vor ganz viele Studierende nicht in Regensburg ihren Erstwohnsitz haben. Vermutlich viele nicht mal den Zweitwohnsitz. Ein Gedanke, wie wir den Studenten da entgegenkommen könnten, ist, dass man oben an der Uni so etwas wie ein kleines Bürgerbüro macht. Egal, ob es jetzt wirklich die ganze Woche besetzt ist oder das ganze Jahr, aber dass man da ein Bürgerbüro macht, wo die Studierenden hingehen können und sich dann eben ummelden oder ihre Pässe verlängern oder was auch immer man als Student beim Einwohnermeldeamt oder beim Bürgerbüro machen möchte. Und bei der Gelegenheit sie vielleicht eben dazu bringen, auch ihren Erstwohnsitz hier zu verlegen.
Und was ist rausgekommen, Thomas?
Ja, rausgekommen ist, dass man sofort, ohne dass es gesondert geprüft worden ist, eine Antwort vom Rechtsreferenten bekommen haben und der signalisiert hat, man könnte es sofort einrichten, zumindest zu Semesterbeginn für eine Woche, sowohl an der OTH als auch an der Uni, ein Büro einzurichten, das genau eben diese Dienstleistungen, die der Flo gerade beschrieben hat, anbietet. Ein kleiner Schritt nach vorne. Wir haben dann angeregt, in einem Jahr bitte doch nochmal zu berichten oder in zwei, wie das gelaufen ist, ob diese Idee, die wir haben, dass man das deutlicher verstetigt da oben, ob das umsetzbar ist. Man muss natürlich auch abwarten, wie die Reaktion der Studierenden ist, wie das angenommen wird, das Angebot. Man kann ja auch nicht ein Angebot aufrechterhalten, wenn es dann keinen Anklang findet.
Wobei wir da auch nochmal gucken müssen, dass wirklich auch auf die Studierenden zugegangen wird und das Angebot auch beworben, weil ansonsten ist es, ne, wenn wir es schön in der Tiefgarage machen und eine Woche und dann huppla, hat nicht funktioniert, dann ist natürlich, wie soll ich sagen, kein Beweis, dass es nicht sinnhaft war.
Ja, und wir freuen uns im Übrigen auch, wenn es da Rückmeldungen gibt, also wenn Studentinnen und Studenten oder Lehrende an den Hochschulen Ideen haben, wie man das Zusammenwachsen von Stadt und Campus verbessern kann, dann bitte einfach melden. Das gilt auch für alle anderen Themen. Wir sind eine Mitmachorganisation. Wir freuen uns immer, wenn wir auf Ideen gebracht werden. Ganz vieles, was wir in Antragsform gießen, ist nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern haben Leute an uns herangetragen. Und das führt dann dazu, dass wir versuchen, eine Politik mit Ideen, mit neuen Ideen und mit Haltung zu machen, während andere eine Politik ohne Ideen machen und dabei auch noch ignorant sind. Das ist sehr ärgerlich. Meine Herren, wir haben beim letzten Mal geredet über Fußball. Da musste ich feststellen, dass der Flo, bei dem ich dachte, er kennt sich mit Fußball nicht aus, sich doch auskennt. Und
jetzt willst du es abfragen.
Nein, jetzt will ich es nicht abfragen. Aber damals stand St. Pauli ja noch hinter uns, jetzt sind sie vor uns. Aber der nächste Gegner ist Hannover 96. Auch ein alter Traditionsverein. Da war der Gerhard Schröder, glaube ich, mal im Aufsichtsrat. Oder so. Auf jeden Fall hatte er mit denen immer was zu tun. Wir spielen zu Hause gegen Hannover 96. Wie ist euer Tipp, Flo? Das ist auch so eine Mannschaft aus dem Norden.
Also in Enke fand ich toll. Und ansonsten verbinde ich mit Hannover 96 relativ wenig. Ich würde sagen, ganz klares 3-0 für den Jan Regensburg.
Thomas? Ja, wenn es der Jan schaffen würde, stetiger, also über zwei Halbzeiten die Leistung zu erbringen, wie sie denn spielen könnten, stell dir mal 3-1 vor, vielleicht der Unentschieden, wenn wir wieder einknicken, so in der zweiten Halbzeit.
Ja, man merkt schon, Experten, jetzt hast du was gesagt, Flo, du hast recht, der Enke, der Torhüter, der hat, das ist leider auch wieder ein bisschen verstimmt, aber er hat damals, beziehungsweise insbesondere seine Frau mit der eigenen Stiftung, die sie dann gegründet haben, das Thema Depressionen sehr in den Vordergrund gestellt. Dafür kann man sehr dankbar sein. Ich glaube, da ist viel erreicht worden. Das nur am Rande, weil du den Namen gerade erwähnt hast. Das ist heute vielfach schon wieder in Vergessenheit geraten. Aber es war ein schreckliches Ereignis. Aber das, was seine Frau dann gemacht hat, von besonderer Bedeutung. Also ich merke schon, meine Herren, ihr kennt euch gut aus mit Fußball. Ich bin sicher, dass der Jan gewinnt, und zwar mit 2-1. Aber wir werden sehen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir haben Sie wieder ein bisschen informieren können. Wenigstens geben wir uns Mühe und lassen Sie uns gelegentlich ruhig mal eine Rückmeldung zukommen, ob das so für Sie okay ist oder ob Sie sich was anderes wünschen. Meine Herren, herzlichen Dank. Und
ich auch.
Wir hören uns demnächst wieder.
Keine Drohung.
Nein.
Den Podcast Stadtrat Aktuell können Sie übrigens auf allen gängigen Podcatchern abonnieren. Das heißt, Sie finden ihn unter anderem auch auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine positive Bewertung hinterlassen. Genauso freut es uns natürlich, wenn Sie Freunden oder Bekannten von unserem Podcast erzählen. So können wir mehr Regensburgerinnen und Regensburger erreichen und wichtige Nachrichten aus dem Stadtrat vermitteln. Außerdem können Sie sich natürlich jederzeit mit Fragen oder Anregungen an uns wenden. Dazu erreichen Sie uns am einfachsten per E-Mail unter info@brücke-regensburg.com. Bis zum nächsten Mal bei Stadtrat Aktuell. Musik: Lukas Kunze.